Ich hatte ja vorhin angekündigt, dass ich noch ein Fazit machen wollte in der Frage, was lernt man jetzt eigentlich von dieser ganzen Veranstaltung über die Demokratie? Ihr müsst mal sagen, ob ich das jetzt noch machen soll oder ob ihr lieber erst in die Diskussion einsteigen wollt, aber es ist ja schon, die Zeit ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. Sonst schiebe ich das eben noch kurz hinterher. Ich will noch mal an ein Argument erinnern, was ich im dritten Teil gesagt habe und was so ein bisschen, glaube ich, auch die Schwierigkeit in der Diskussion eben ausgemacht hat. Ich habe versucht zu erläutern, wie eigentlich, wofür und wie eigentlich die Unzufriedenheit der Leute mit der Politik für das Vertrauen in sie instrumentalisiert wird. Das Instrumentalisieren der Unzufriedenheit für die Herrschaft geht über den in Anführungsstrichen Nachweis der Politik, dass nur der, der sein Schicksal vertrauensvoll in die Hände, bereit ist, sein Schicksal vertrauensvoll in die Hände der Herrschaft zu legen und kritisch zu prüfen, wer das dann machen soll, auch erwarten kann, dass die Politik auch ihre Dienstleistung an seinem Interesse erbringt. Das ist die Umdrehung, die da passiert und die Art und Weise, wie dann einerseits das Wahlergebnis zustande kommt und andererseits der Wähler als solcher einerseits zu seinem Recht kommt und gleichzeitig ein immer unzufriedener mit dem Ergebnis bleibt. Was lernt man eigentlich damit aus der Wahl über die Demokratie als Herrschaftsform? Da kann man ja mal so anfangen, wie das im Grundgesetz steht. Da sagt man, da heißt es ja, dass es die Demokratie auszeichnen würde, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Und wenn man sich die Wahl und das Ergebnis der Wahl mal anschaut, dann muss man sagen, das stimmt. Genau so, wie in der Wahl praktisch durchexerziert, gibt es das, was Volkssouveränität heißt. Das ist der ganze Inhalt und die ganze Sache, die mit dem Wort Volkssouveränität bezeichnet wird. In welcher Eigenschaft ist denn der Bürger als Wähler gefragt? Ja, in der Eigenschaft, in der er mit allen anderen Leuten im Lande gleich ist und frei ist, eben als Mitglied dieses Volkes. Das ist ja eine Bestimmung an den Leuten, in der von allem, was sie jeweils sind, Student, Arbeiter, Kapitalist, Mittelständler, Koch, was weiß ich, abgesehen ist, in der abgesehen ist von den Gegensätzen, in denen sie stehen mit all den anderen, die da ebenfalls zur Wahl aufgerufen sind. Alle diese gegensätzlichen Charaktere, die sich im praktischen Leben dauernd unangenehm in die Quere kommen, sind aufgerufen als Mitglied eines Kollektivs, um die Herrschaft über dieses Kollektiv zu bestellen. Dieses Kollektiv ist der Sache nach erstmal total negativ bestimmt. Das Einzige, was die Leute wirklich eint, ist die Tatsache, dass sie der gleichen Herrschaft unterworfen sind. Nur das macht sie zum Mitglied des Volks. Es ist keine positive Bestimmung dessen, was sie tun, sondern das ist eine negative Bestimmung des Verhältnisses der Herrschaft zu ihnen. Sie sind Objekt einer deutschen, in diesem Fall Herrschaft, und insofern Mitglied des deutschen Volkes. Dieses negativ bestimmte Verhältnis wird in der Wahl allen Ernstes positiv gewandt. Allen Ernstes sind die Leute aufgefordert, sich als das zu betätigen, was sie im Privatleben eben gerade ständig nicht sind, nämlich Mitglied eines organisierten, sich selbst irgendwie geordneten Kollektivs, sondern Mitglied einer Gemeinschaft, in der von den besonderen Verhältnissen, in denen sie stehen, abgesehen ist. Im ersten Teil habe ich versucht zu zeigen, dass, wenn man sagt, in der Wahl betätigt sich der Volkswille, im Grunde genommen dieser Satz ein bisschen gemogelt ist. Sich betätigen kann der Volkswille nämlich von sich aus gar nicht. Der existiert gar nicht als handlungsfähiges Subjekt. Die Willensäußerung des Volkes ist eine von oben organisierte, dem Volk als seine Handlung zugewiesene. Durch die Tat der Herrschaft wird das Volk als solches tätig. Und dafür sorgt übrigens die Wahl und der Wahlkampf praktisch, ist es egal, was sich die Leute dazu noch alles denken und einbilden. Es ist also eine Tat der Herrschaft und nicht eine Tat des Volkes, wie es in manchen Sozialkundebüchern noch so gerne dargestellt wird. Es ist also eine Tat der Herrschaft, sich so zu organisieren, dass sie sagt, bei uns wird die Besetzung der höchsten Ämter von der Zustimmung des Volkes abhängig gemacht. Und insofern ist dieses Volk, was da tätig wird, ein sehr seltsamer Souverän. Er tritt ins Dasein als Akt der Herrschaft, indem er souverän ist, nur dann und dort in Erscheinung, wie die Verfassung es vorschreibt, und wieder zurück in seine dienende Rolle, wenn der wirkliche Souverän wieder das Regieren antritt. Andererseits muss man sagen, ist dieser Souverän aber in der Tat der Herrschaft dann wiederum sehr lebendig, weil das ist ja dann die ganze Kunst des Regierens, dass sie sich immerzu auf die abstrakte Tat dieses Souveräns beruft und berufen kann und daraus ihre Berechtigung bezieht, nicht dass dieser oder jener oder folgender für oder gegen sie ist, sondern eben alle in ihrer Eigenschaft als Bürger des Landes und nicht in ihrer Besonderheit als Arbeiter, Angestellter, Mieter oder was auch immer. Und insofern ist die Wahl tatsächlich die Aktivität, in der sich das Kollektiv der Beherrschten mit seiner Herrschaft zusammenschließt. Der Gehorchende wird von der Schmach befreit, Sklave zu sein. Wer wählen darf, ist frei in dem Sinne, dass er keiner Obrigkeit gehorchen muss, die nicht die Zustimmung der Mehrheit der Bürger bekommen hat. So ist er anerkannt in dieser Gesellschaft als ihr Mitglied, als ihr berechtigtes Mitglied. Und dieses Bewusstsein der Anerkennung als berechtigtes Mitglied dieses Gemeinwesens, um daran zu erinnern, ist der eigentliche Gehalt dieser Vorstellung, ich als Student, ich als Arbeiter. Jemand, der sagt, mir als Arbeiter steht doch Folgendes zu, der denkt sich gar nicht bloß einfach als Arbeiter, sondern er denkt sich immer gleich mit als Mitglied eben dieser Gemeinschaft namens Volk, als Mitglied dieser positiven Gemeinschaft der gleichen Herrschaft Unterstellten. Und von diesem Standpunkt aus bekommt überhaupt sein Interesse den Berechtigungstitel. Nur von diesem Standpunkt aus bekommt sein Interesse überhaupt die positive Zuweisung, mir steht doch was zu. Als Arbeiter muss man mal sagen, steht ihm überhaupt nichts zu. Aber als Identität von Arbeiter und Staatsbürger, als einer, der in dieser Gesellschaft Rechte hat, einen Kündigungsschutz, eine Tarifautonomie, eine Sozialversicherung und was auch immer. Als solcher ist er anerkannt und als solcher hat er Rechte und als solcher beurteilt er dann auch seine Herrschaft nach den Maßstäben, wie ich sie eben erläutert habe. Die gewählte Obrigkeit ihrerseits hat auch was von diesem Akt. Sie gründet nämlich ihre Gewalt sie gründet ihre Herrschaft nicht nur auf Gewalt, sondern allen Ernstes auf die Zustimmung derjenigen, die ihr gehorchen. Und mit dieser Zustimmung verbittet sie sich jede Einmischung in die Staatsgeschäfte von Seiten der Bürger. Sie ist gewählt und muss deswegen auf kein besonderes Interesse Rücksicht nehmen, weil sie ja der Repräsentant aller Interessen ist. Übrigens, der Repräsentant aller Interessen, das ist eben, wie ich eben schon zu erläutern versuchte, dass der kleine Schwindel, Es ist nämlich gar nicht aller Interessen, sondern streng genommen kein Interesse, außer eben dem Mitglied, berechtigtes Mitglied dieser Gemeinschaft zu sein und sein zu wollen. Und insofern ist eine demokratisch korrekt gewählte Regierung tatsächlich im Besitz einer totalen Ermächtigung. Wenn sie herrscht, dann geht sie nicht nur berechtigterweise über die Interessen derer hinweg, die sie nicht gewählt haben, sondern auch über die Interessen der siegreichen Wählermehrheit. Sie waltet ihres Amtes und exekutiert das, was hierzulande Allgemeinwohl heißt. Und damit ist auch sofort klar, dieses Allgemeinwohl ist nie und nimmer die Summe der Interessen, also irgendwie ein ideeller Durchschnitt von all dem, was die verschiedenen und gegensätzlichen Interessen wollen, sondern dieses Allgemeinwohl ist der Gesamtzweck des Ladens, für den die jeweiligen Interessen im Land ihre Dienste erbringen und von dem sie ihren Nutzen haben oder ihren Schaden, je nachdem. Und das ist auch der Grund, warum Staatsmänner die Leistung der freien Wahl schätzen, weil sie eben diese prinzipielle Übereinstimmung der unterworfenen Staatsbürger mit der Herrschaft tatsächlich dokumentiert. Und die Umdrehung, von der vorhin so viel die Rede war, die findet eben in der Wahl tatsächlich statt. Im Normalfall des bürgerlichen Daseins ist es so, dass der Bürger die Sache so sieht und praktiziert, die verschiedensten staatlichen Maßnahmen sind Bedingungen für mein Zurechtkommen in meiner jeweiligen gesellschaftlichen Lage. In der Wahl stellt sich die Sache haargenau umgekehrt dar. Da kommt es eben tatsächlich darauf an, dass es eine Regierung gibt, die sich um alles kümmert. Und das einzelne Interesse kommt davor als ein vielleicht eventuell möglicherweise zu berücksichtigendes, aber auch von keiner der beiden Seiten als Kriterium für das, was da in der Wahl entschieden wird. Es ist also ziemlich klar, was die Herrschenden vom Wählen haben. Wenn vorhin in dem Beitrag gesagt, wenn ich angefangen habe, mein Referat mit der Behauptung, Wählen ist verkehrt, dann dürfte das vielleicht auch klar geworden sein, warum. Verkehrt allerdings nicht erst damit, dass man wählt, sondern verkehrt im Wesentlichen wegen der in der Wahl unterstellten und abgerufenen Gewohnheit, sich das eigene Interesse immer nur als abhängige Variable einer Herrschaft vorstellen zu können, die dann schon das Wesentliche im Land richtet. So, jetzt bin ich durch und wir können noch ein bisschen diskutieren. Zeit ist jedenfalls.
Wollen wir eine Ergänzung machen?
Ja.
Was zu dem Schluss, den du genannt hast, diese dokumentierte Übereinstimmung zwischen Herrschern und Beherrschten gibt es übrigens auch noch, vielleicht sogar als allerletztes Argument der Wähler zum Wählen. Mhm. Dann heißt es nämlich, hierzulande darf man wählen. Mhm. Das ist nochmal insofern ganz witzig, als der Wähler, der sagt, hierzulande darf man wählen, eigentlich das, was du in deinem zweiten Teil entwickelt hast, die Inhaltslosigkeit der Wahlstimme selber hier als Argument fürs Wählen bringt.
Richtig.
Und sozusagen methodisch komplementär als Wähler das unterstreicht, was der ganze Zweck der Wahl für die Herrscher ist, Zustimmung zu haben. Übrigens, auch das nochmal vielleicht, deswegen ist es ja auch sachlich völlig logisch und konsequent, dass es hier die Wahlfreiheit gibt.
Ja.
Man darf wählen. Es ist nicht so, ich glaube in Belgien ist es, ne? Da herrscht Wahlpflicht. Das wäre in der Tat bezogen auf den Zweck, ich will als Herrscher den Grad der Zustimmung meines Volkes abtesten. Völlig konträr zu sagen, jetzt verpflichte ich sie aber zu wählen. Wie das neulich ein Landtagsabgeordneter gemacht hat, in Sachsen, der Sauerwahl über die geringe Wahl bleibt.
Ich Ich weiß nicht, ob deine Frage von vorhin beantwortet ist oder ob ich da noch mehr zu sagen soll.
Eigentlich hast du die letzten drei beantwortet. Wie Interessen, also das Interessen schon gleich als funktionell auf das Funktionieren von diesen ganzen Arten überhaupt nur geäußert werden.
Ja.
Wenn wir überhaupt noch so vorkommen, dann kann man auch wirklich sagen, also, dann wollte man sich auch sehen, dass 40% halt eine andere Partei gewählt haben. Übrigens ein schönes Beispiel dafür ist, dass das Argument, ich als Sieg hätte gern weniger Recht und Ordnung im Wahlkampf nicht vorkommen. Ich wäre auch eine Gruppe, die ein Interesse
Das ist zwar der Sache nach Geschichtsklitterung, aber als Argument immer sehr aufschlussreich, dass in den Sozialkundebüchern immer gesagt wird, die Weimarer Republik sei daran zugrunde gegangen, dass im Parlament zu viele Parteien waren. Und da wird immer gesagt, ja, da hatten die Parteien einen großen Mangel, die haben tatsächlich Interessen repräsentiert, so geht doch kein Staat. Dass man da einfach die Interessen, wie sie gehen und stehen, die Bauern, die Arbeiter, die Unternehmer einfach als Interessenverbände in einen Raum setzt, dann, das ist doch vollkommen klar, dass sie sich nur wechselseitig die Köpfe einschlagen. Da kann ja gar kein allgemeiner Wille und kein vernünftiges Herrschen bei rauskommen. Das ist zwar nicht die Wahrheit über die Sache, aber gibt also Auskunft darüber, woran solche Leute die Leistung der Demokratie messen, eben gerade an der Qualität, eine Herrschaft hinzukriegen, die jenseits und getrennt von den Interessen, die sie selber etabliert und einrichtet, dafür sorgt, dass der ganze Laden erstens nicht auseinanderfliegt und zweitens auch noch erfolgreich ökonomisch und politisch zu Werke geht.